Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt und eine lange Liste von Beschlüssen gefasst, die uns Herr Hebestreit jetzt hoffnungsvollerweise mitteilen wird.
Vielen Dank, Frau
Vorsitzende. Und den Ton bekommt er auch noch.
So. Sehr schön. Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem die sogenannte Mietpreisbremse zur Verlangsamung des Mietanstieges bis 31. Dezember 2029, also um weitere 4 Jahre, verlängert werden soll. Den Landesregierungen wird so ermöglicht, Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt auch über den 31. Dezember kommenden Jahres hinaus durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Das bedeutet, dass in diesen bestimmten Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete regelmäßig höchstens um 10% übersteigen darf. Zudem wird der Anwendungsbereich der Mietpreisbremse nun auch angepasst auf Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 und bis zum 1. Oktober 2019 erstmals genutzt und vermietet worden sind. Außerdem hat das Kabinett heute eine Formulierungshilfe für eine Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes beschlossen. Dadurch können neue oder modernisierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Wärmenetze und Wärmespeicher auch noch deutlich später als bis zum 31.12.2026 in Betrieb genommen und nach dem KWKG befördert werden. Dies gibt Investoren die nötige Planungssicherheit. Gleichzeitig werden damit aber keine Vorfestlegungen für den Kapazitätsmechanismus getroffen, der von 2028 an operativ sein soll. Moderne, flexible und steuerbare KWK-Anlagen leisten einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung bei Windstille und an trüben Tagen wie heute. Sie sind ebenso wichtig für die öffentliche Wärmeversorgung und auch künftig wird die Kraft-Wärme-Kopplung eine wichtige und hocheffiziente Säule bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Strom- und Wärmeverordnung sein. Das Kabinett hat heute auch die Strategie der Bundesregierung zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt nach der Istanbul-Konvention 2025 bis 2030 beschlossen. Die Strategie formuliert klare Ziele mit konkreten Maßnahmen, Zeitplänen und Verantwortlichkeiten zur Bekämpfung von jeglicher Gewalt gegen Frauen. Der Inhalt der Strategie ist eng an der Istanbul-Konvention ausgerichtet. Es geht um Gewaltprävention, Gewaltschutz, effektive Strafverfolgung und einen umfassenden, koordinierten Ansatz bei der Umsetzung aller Maßnahmen. Gleichzeitig wird eine nationale Koordinierungsstelle gemäß des Artikels 10 der Istanbul-Konvention eingerichtet. Sie soll die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt künftig koordinieren. Und dann wurde die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024 beschlossen. Bundesministerin Lemke hat hierzu im Anschluss an die Kabinettssitzung bereits ein Pressestatement abgegeben. Daher von mir nur hier in aller Kürze. Mit dieser Strategie werden Vorkehrungen für die immer wichtiger werdende Anpassung an die Folgen des Klimawandels getroffen. Für die verschiedenen Aktionsfelder zur Anpassung werden erstmals messbare Ziele und Indikatoren definiert, deren zielgerechtestes Umsetzen und Nachhalten fördern. Die Ziele konzentrieren sich auf die Klimawirkungen mit besonders dringenden Handlungserfordernissen. Dabei adressieren sie die Bereiche, zu denen der Bund innerhalb seiner föderalen Zuständigkeit beitragen kann. Neben anderen wichtigen Maßnahmen beabsichtigt die Regierung etwa, die Nina-Warn-App weiter zu verbessern und die Nutzerzahlen deutlich zu erhöhen. Die Bundesregierung hat heute auch den 17. entwicklungspolitischen Bericht beschlossen. Die zuständige Bundesministerin Schulze hat ihn ja schon bereits hier unmittelbar vor dieser Pressekonferenz in der BPK vorgestellt. Insofern liefere ich nur ein bisschen Kontext. In einer sich wandelnden, zunehmend multipolaren Welt beleuchtet der Bericht die Rolle der deutschen Entwicklungspolitik bei der Bewältigung globaler Herausforderungen in der 20. Legislaturperiode. Die deutsche Entwicklungspolitik und entsprechend des Berichtes setzt dabei folgende thematische Schwerpunkte. Erstens Armut, Hunger und Ungleichheit. Zweitens globale Gesundheit und körperliche Selbstbestimmung. Drittens sozial-ökologische Transformation. Viertens feministische Entwicklungspolitik. Fünftens neue Ansätze in der Flucht- und Migrationspolitik. Der Bericht wirft außerdem einen Blick auf alle Partnerregionen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Er geht auch auf die umfangreiche zivile Unterstützung der Bundesregierung für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges ein und zeigt auf, wie die Entwicklungspolitik zur integrierten Sicherheitspolitik der Regierung beiträgt. Der Bericht zeigt, die Regierung trägt zu einer global gerechten und nachhaltigen Entwicklung bei. Die deutsche Entwicklungspolitik kann im Katastrophen- und Konfliktfall schnell und flexibel reagieren, wirkt aber auch und vor allem vorbeugend und strukturell. Und ein weiterer Bericht, diesmal ist es der 14. Integrationsbericht, der heute im Kabinett vorgestellt worden ist. Der Bericht wird alle 2 Jahre dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Er gibt einen umfassenden Überblick über das Integrationsgeschehen in Deutschland, in diesem Fall im Zeitraum 2005 bis 2023. Und er wird hier im Anschluss an die Regierungspressekonferenz von Staatsministerin Alibalo Radovan vorgestellt. Deshalb auch hier von mir ganz knapp. Der Bericht deckt die 14 Themenfelder ab in Bereichen Demografie, Rechtsstatus, Bildung, Arbeit, soziale und politische Teilhabe sowie auch sicherheitsbezogene Aspekte. Die Daten im zeitlichen Verlauf zeigen, dass Integration in Deutschland insgesamt gelingt. Besonders für die Nachkommen von Eingewanderten gibt es Erfolge auf dem Arbeitsmarkt und in der schulischen Bildung zu verzeichnen. Für Eingewanderte selbst, vor allem bei Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern, bestehen jedoch in mehrfacher Hinsicht weiterhin Hürden, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben für unseren Arbeitsmarkt und unsere Fachkräftesituation und damit für Deutschlands Wohlstand eine enorme Bedeutung. Dementsprechend gibt es einen zusätzlichen Schwerpunkt zum Thema Fachkräftebedarf im Integrationsbericht. Die Daten des Berichtes sind ab heute im neuen interaktiven Dashboard Integration des Statistischen Bundesamtes für alle öffentlich zuständig. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt, der im engeren Sinne nicht zum Kabinettsbeschluss gehört, aber im weiteren schon. Wir haben es eben gerade schon gehört zum Thema Fachkräftemangel. Der ist in vielen Branchen und Unternehmen deutlich bemerkbar. Deshalb ist Deutschland auch auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Ausländische Fachkräfte leisten etwa im Gesundheitswesen einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und sind mittlerweile auch in anderen Bereichen unverzichtbar. Um die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, haben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in der vergangenen Woche in einem Umlaufverfahren eine ganze Reihe von sehr konkreten Maßnahmen beschlossen. Bund und Länder werden Regelungen schaffen, die dafür sorgen, dass künftig beispielsweise erforderliche Unterlagen auch elektronisch eingereicht und bearbeitet werden können. Auch englischsprachige Unterlagen akzeptiert werden. Sie müssen also nicht noch einmal übersetzt werden. Ein weitgehender Verzicht auf Beglaubigung eingeführt wird, eine Online-Beantragung von Visa grundsätzlich möglich wird, die Möglichkeit auch für berufsbegleitende Anerkennungsprozesse verbessert und ausgeweitet werden. Der Bund wird in Abstimmung mit den Ländern auch einen Vorschlag vorlegen, wie die Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten aus Drittstaaten schneller und einfacher möglich ist. Zudem soll die Zahl der Anerkennungsstellen weiter verringert werden, um Kompetenzen und Erfahrungen zu bündeln. Dadurch können die Anerkennungsverfahren auch schneller und günstiger ablaufen. Und über die erreichten Fortschritte soll bis Ende September des kommenden Jahres berichtet werden. All das ist jetzt so entschieden worden, weil es ja nicht zur Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs und Regierungschefs der Länder, der sogenannten NPK, in diesem Dezember kommt. Soweit der ausführliche Bericht aus der heutigen Kabinettssitzung.
Vielen Dank, Herr Hebestreit.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Und Herr Fischer hat noch etwas zu einem Außenministertreffen, dann machen wir das jetzt gleich noch. Stimmt, komplett.
Genau. Guten Tag. Die Außenministerin empfängt morgen in der Villa Borsig die Außenminister des Weimarer Dreiecks, also aus Polen und Frankreich, sowie die Außenminister Italiens, Spaniens und den stellvertretenden Außenminister Großbritanniens und den Außenminister der Ukraine sowie die neue hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Kaja Kallas. Das Treffen folgt auf den Austausch in Warschau am 19. November im selben Format, der dort auf Initiative des Weimarer Dreiecks zustande gekommen ist. In den Gesprächen wird es darum gehen, ein klares Zeichen der fortwährenden Unterstützung für die Ukraine zu setzen, auch mit Blick auf den Amtsantritt der zukünftigen US-Regierung. Allen Teilnehmenden ist klar, Europa muss jetzt noch mehr für die eigene Sicherheit tun. Deshalb werden die Außenminister ganz konkret besprechen, wie weitere substanzielle militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine mobilisiert werden kann. Und die Außenministerinnen und Außenminister werden auch darüber beraten, wie Elemente möglicher Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine aussehen können. Dabei ist uns wichtig, an unseren Grundprinzipien, das heißt keine Verhandlungen über Frieden in der Ukraine ohne die Ukraine und keine Verhandlungen über europäische Sicherheit ohne die Europäer, darf nicht gerüttelt werden. Der Außenminister der Ukraine, Andriy Sybiha, wird ebenfalls am Treffen teilnehmen und die ukrainische Sicht auf notwendige Elemente der Verhandlungslösung darlegen. Und angesichts der dramatischen Ereignisse der letzten Tage in Syrien wird es Sie nicht überraschen, dass es auch ein zweites wichtiges Thema gibt, nämlich die aktuellen Entwicklungen in Syrien und deren Auswirkungen auf die Region und Europa.
Jetzt fange ich mit Herrn Jahn an, der zur Mietpreisbremse eine Frage hat, die das erste Thema auf der Kabinettsliste war. Ach, Moment, das jetzt aber.
Ich nehme das. Ja, vielen Dank. Meine Frage würde sich an Herrn Hebestreit und an das Justizministerium richten zur Mietpreisbremse, weil mich interessieren würde, es gab ja schon mal einen Entwurf innerhalb der Regierung im Oktober zur Mietpreisbremse. Warum ist der jetzt noch mal erweitert worden? Erschwert das nicht aus Ihrer Sicht die Mehrheitsfindung noch vor der Neuwahl?
Dazu kann ich wenig sagen, weil ich nur den fertigen Bericht oder den fertigen Entwurf kenne.
Ja, also zutreffend ist, dass der Entwurf noch angepasst wurde. Das ursprünglich im Entwurf vom Oktober vorgesehene verstärkte Begründungserfordernis wurde gestrichen. Das maßgebliche Datum der Verordnungsermächtigung wurde noch einmal um ein Jahr nach hinten verschoben und der Stichtag für die Neubauregelung wurde auch verschoben. Dass ein Entwurf innerhalb einer Ressortabstimmung noch mal angepasst wird, ist ja ein ganz normaler Vorgang. Dazu sind ja Ressortabstimmungen da. Und es ist ja auch bekannt, dass sich zwischen Ende Oktober und dem heutigen Datum in der politischen Gesamtzusammensetzung der Bundesregierung sich noch gewisse Veränderungen ergeben haben. Und die mögen auch einen Einfluss darauf gehabt haben, auf den Ablauf der ressortinternen Beratung.
Frau Spiekermann, habe ich dazu gesehen, richtig?
Nein, ich wollte was zu Syrien fragen.
Okay. Herr Jessens, dazu? Bitte schön.
Jetzt. Herr Hebestreit, vielleicht auch das BMJ. Der Berliner Mieterverein hat eine Untersuchung vorgelegt, knapp 1.000 Fälle von Mieterhöhungen untersucht. Darin wurde festgestellt, dass bei mehr als der Hälfte dieser Fälle, also mehr als 500, bei Angebotsmieten der verlangte Mietzins über 50% höher lag als die nach der Mietpreisbremse zulässige Miethöhe. Wie soll man damit umgehen, wenn ein politisch-juristisches Instrument schlicht und einfach nicht eingehalten wird? Hat das bei der Diskussion um die Verlängerung eine Rolle gespielt? Wie macht man aus einer stumpfen Waffe ein scharfes Schwert sozusagen?
Ich weiß nicht, ob das eine stumpfe Waffe ist, sondern es gibt ja den Rechtsweg, auf den man sich berufen kann als Mieterin und Mieter in einem solchen Fall, wenn es zu Verstößen gegen geltendes Recht geht.
Ja, es bezieht sich ja hier auf die Frage von Angebotsmieten. Das heißt, da besteht dann eben noch kein rechtlicher Anspruch, sondern da wird einfach von Vermietern sozusagen ein derartiges Level gesetzt, was dann insgesamt den Mietspiegel, der dann wieder Referenzmaßstab ist, nach oben drückt. Das heißt, der Mechanismus wirkt da einfach nicht so, wie er soll.
Also das ist nicht, die rechtliche Ausführung stimmt nicht. Sozusagen der Mietspiegel wird nicht bemessen danach, was irgendwie im Angebotsportal als Mieter aufgewiesen wird, sondern dann die tatsächlich vereinbarte Miete. Und da können Mieterinnen und Mieter ja dann sich auf die Mietpreisbremse berufen. Also drastisch überhöhte Mieten in diesem Sinne fließen da nicht ein.
Mietpreisbremse noch? Ja. Herr Jung?
Vielleicht Herr Hosemann, andere Seite der Mietpreismedaille ist ja die notwendige Eindämmung der Spekulation von Immobilieninvestitionen, Investoren. Was tut die Bundesregierung da? Ist da was im Gesetz mit bei?
Also das Bundesministerium der Justiz ist zuständig für das bürgerlich-rechtliche Mietrecht. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf welche Maßnahmen Sie abzielen und was Sie unter Immobilienspekulation im Unterschied zu normalen Investitionen in den Wohnungsmarkt verstehen. Aber jedenfalls ist es BMJ für diese Teilbereiche der Politik nicht zuständig.
Ja, das fängt ja an bei, dass Vermieter oder Immobilien Unternehmen eher Luxuswohnungen bauen als Sozialwohnungen, dass Leerstand erlaubt ist für den Zwecke der Spekulationen, sodass sich das dann später lohnt?
Also wie gesagt, ich will mich jetzt nicht sozusagen zu Ihren politischen Vorstellungen dazu verhalten, wie man den Wohnungsmarkt regeln sollte. Ich kann fürs BMJ nur sagen, dass wir fürs Mietrecht zuständig sind und in dem Gesetzentwurf eben das adressieren, was in unseren Zuständigkeitsbereich liegt. Und wie was gebaut wird, das ist, glaube ich, eine Frage, die richtigerweise an das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauwesen adressiert wäre.
Gibt es noch weitere Fragen zur Mietpreisbremse? Dann hat Herr Jung noch eine Nachfrage, eine dritte Nachfrage.
Sorry, also Sie sind nicht für die Spekulation mit Wohneigentum und Immobilien zuständig.
Ich mache mir Ihre politischen Begriffe gar nicht zu eigen. Wir sind zuständig für die Regelung des Vertragsrechts. Und ich habe den Zusammenhang zwischen dem Problem, das Sie skizzieren, und dem bürgerlich-rechtlichen Mietrecht immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich fürchte, das werden wir jetzt in so einem Frage-Antwort-Spiel auch nicht auflösen können. Da müssen wir uns vielleicht nochmal separat unterhalten.
Gut, jetzt würde ich nochmal die Kabinettsthemen durchgehen. Kraft-Wärme-Kopplung, gibt es dazu Fragen? Dann hatte ich die Strategie Gewalt gegen Frauen notiert. Und die Strategie Klimawandel 2024 und den entwicklungspolitischen Bericht, den wir ja schon hatten, den Integrationsbericht, der noch kommt. Und das Thema Fachkräfte, Mangel und Maßnahmen dagegen. Und dann hatte ich das sieht alles nicht so aus, das Treffen der Außenminister. Und da hatte Frau Spiekermann eine Frage zu Syrien. Und das steht ja damit auch im Zusammenhang. Deshalb würde ich das jetzt aufrufen. Bitte schön.
Ja, genau, zur Lage in Syrien. Die Union, Herr Hebestreit, sagt ja, man müsse jetzt an einem zügigen Rückkehrplan arbeiten. Arbeitet die Regierung an einem solchen Plan? Vielleicht auch an Sie, Herr Fischer, die Frage, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, dass man sozusagen einschätzt, dass die Lage in Syrien möglichst stabil ist, um eine Rückkehr zu ermöglichen?
Ja, also vielleicht hilft es, so einen halben Schritt zurückzugehen bei aller nachvollziehbaren Aufregung in Zeiten, in denen der Wahlkampf immer näher rückt. Wir haben eine sehr dynamischen Lage in Syrien zu tun. Der Diktator Assad ist nicht mehr im Lande. Das hat der Bundeskanzler, das haben viele andere Politiker und Politiker, europäische Staatschefs erstmal umfangreich begrüßt. Das ist eine gute Nachricht. Trotzdem ist die Lage im Land natürlich alles andere als stabil. Und viele Beteiligten sind jetzt gerade dabei, ihre Hilfe anzubieten, um die Situation, die jetzt in Syrien besteht, zu stabilisieren. Die Bundesministerin des Äußeren hat sich gerade kurz vor dieser Veranstaltung dazu auch ausgehend geäußert. Der Bundeskanzler hat gestern in einem Fernsehinterview auch nochmal deutlich gemacht, dass wir jetzt erstmal diese Situation bewerten müssen. Wir müssen erstmal abwarten, wie sich die Situation in Syrien entwickelt. Wir haben da Hoffnungen, aber ob die Hoffnungen am Ende eintreten werden, das wird sich zeigen müssen, bevor man jetzt den fünften Schritt vor dem zweiten macht und die Frage stellt, wie diejenigen, die in Deutschland sind, die einen subsidiären Schutz genießen und die auch wieder in ihre Heimat gehen wollen oder auch, wenn der Schutz dann ablaufen würde, gehen müssen, wie sich das dann vollzieht. Aber das ist etwas, was zur jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht ansteht. Und deswegen sind solche Diskussionen, sorgen eher für Verunsicherung in Deutschland bei den Flüchtlingen, die sich hier seit zum Teil sehr vielen Jahren aufhalten, die sich integriert haben, die vielfach Arbeit aufgenommen. Es gibt ein hohes Maß an Beschäftigten unter denjenigen, die seit 2014, 15 nach Deutschland gekommen sind. Und deswegen ist der Aufruf der Regierung jetzt erstmal, wir beobachten die Situation sehr genau, wir bringen uns ein, außenpolitisch, sicherheitspolitisch, wo es nach Kräften geht. Alle weiteren Fragen, die sich daran anschließen, klären wir, wenn sie sich stellen, aber nicht irgendwie am dritten Tag nach einem solchen Ereignis, was ja die wenigsten außenpolitischen Experten überhaupt haben kommen sehen.
So, jetzt habe ich dazu eine ganze Reihe Wortmeldungen. Würde jetzt mal, Nachfrage.
Darf ich noch einen Zusatz haben?
Entschuldigung, ich wollte nicht reinquetschen.
Ich habe eine konkrete Frage, also weil es ja auch diese Aufrufe aus Syrien gibt, zurückzukehren. Kann man als syrischer Flüchtling oder mit unterschiedlichem Status, kann man nach Syrien fliegen und oder sich dahin bewegen und wieder zurückkehren nach Deutschland? Geht das?
Ja, selbstverständlich kann man das selber entscheiden und freiwillig zurückkehren. Übrigens fördert die Bundesregierung über das BAMF auch Programme zur freiwilligen Rückkehr, also das, was da teilweise gefordert wird, jetzt auch sozusagen Starthilfen zu leisten, Menschen dabei zu helfen, zurückzukehren. Solche Programme gibt es, das wird gefördert. Ich weiß nicht, ob es direkte Flüge gibt, wahrscheinlich nicht, sondern dann erfolgen Rückreisen eben über andere Staaten in der Region. Aber ich möchte auch nochmal sagen, was die Bundesinnenministerin die letzten beiden Tage gesagt hat, dass endlich wieder Hoffnung besteht bei vielen syrischen Flüchtlingen auf eine Rückkehr in ihre Heimat und auch auf den Wiederaufbau ihres Landes. Hoffnung besteht. Aber das ist schlicht unseriös, ist in einer so unklaren und instabilen Lage schon über konkrete Rückkehrmöglichkeiten zu sprechen. Die gibt es aktuell noch nicht. Wie gesagt, von individuellen Reisen, das können Menschen machen. Aber sozusagen größere Rückkehrmöglichkeiten im größeren Stil zu prüfen, dafür ist die Lage einfach zu instabil. Deswegen beobachten wir die Lage so genau. Deswegen tauscht sich die Bundesinnenministerin natürlich mit ihren europäischen Amtskolleginnen und Kollegen darüber auch eng aus. Das hat sie gestern in London getan, am Rande ihrer Gespräche. Und wird das morgen auch am Rande des Innenrats in Brüssel tun. Insofern kommt es für uns auf eine klarere Lage an. Und wie Sie wissen, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am Montag ja auch aktuelle Asylverfahren, da einen Entscheidungsstopp verhängt. Das heißt, Asylverfahren werden natürlich weiter geprüft. Aber es wird nicht entschieden, solange die Lage in Syrien so unklar ist. Das ist ein bewährtes Vorgehen. Das ist beispielsweise auch mit Blick auf Gaza so gemacht worden, damit man eben in einer so unklaren Lage keine Entscheidungen trifft, sondern erst, wenn sich die Lage geklärt hat.
So, jetzt habe ich auf meiner Liste Herrn Warwick, Herrn Tufekner, Frau Klaßmann dazu, Herrn Delfs, die habe ich alle vorher eingesammelt, Herr Jessen hat sich danach gemeldet, Herr Ratz hat sich gemeldet und Herr Jung meldet sich und dann habe ich hoffentlich keinen übersehen. Herr Warwick hat das Wort.
Ja, Herr Fischer, Israel hat in den letzten Tagen über 300 Ziele in Syrien bombardiert, den völkerrechtlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen vollumfänglich besetzt und steht jetzt in Qatana, 20 Kilometer vor der Hauptstadt Damaskus. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn aus völkerrechtlicher Perspektive die Bundesregierung sowohl die Besetzung der Golanhöhen als auch das Vorrücken bis kurz vor Damaskus und die Bombardierungen, die massenhaften Bombardierungen in den letzten Tagen?
Moment, Sie kriegen noch Ton.
Danke. Aber es tut mir leid, dass Sie immer nur einmal die Woche kommen, aber über die Golanhöhen haben wir vor zwei Tagen schon das gesprochen.
Protokoll habe ich brav gelesen.
Dann ist ja gut, dann kennen Sie ja unsere Haltung. Ja. Und was den Rest angeht, hat sich die Außenministerin ja gerade vor der Presse geäußert und einen 8-Punkte-Plan für ein freies, demokratisches Syrien vorgestellt. Und dabei ist sie auch auf ihre Frage eingegangen und hat beispielsweise, ich paraphrasiere, gesagt, dass, warten Sie, ich muss mal kurz gucken, Moment, dass Nachbarn wie die türkische und israelische Regierung die Sicherheitsinteressen geltend machen, mit ihrem Vorgehen nicht den Prozess stören dürfen, der in Richtung einer Bildung einer Übergangsregierung und einer besseren Zukunft für die Syrerinnen und Syrer führt.
Das wäre jetzt aber mitnichten eine Antwort auf meine Frage. Ich wollte wissen, ob das Auswärtige Amt die massenhafte Bombardierung Israels von Zielen in Syrien als vom Völkerrecht gedeckt sieht, ja oder nein. Das hat die Außenministerin so explizit ja jetzt nicht verurteilt oder unterstützt, diese Angriffe. Können Sie mal sagen, ja, vom Völkerrecht gedeckt, nein, nicht vom Völkerrecht gedeckt?
Also, Herr Warwick, wir rufen alle Akteure zur Zurückhaltung auf und klar ist auch, dass für uns die Sicherheit und Stabilität in der Region von zentralem Interesse ist. Und das Vorgehen, das wir beobachtet haben, wirft natürlich eine Reihe von Fragen, auch völkerrechtlicher Natur, auf. Aber mir sind die genauen Umstände vor Ort nicht bekannt. Und mir ist zum Beispiel auch nicht bekannt, ob es möglicherweise Kontakte zwischen der israelischen Regierung und den neuen syrischen Akteuren gegeben hat. Also da von dort hören wir nichts. Und solange ich mir die Umstände nicht vollständig bekannt sind, kann ich auch keine völkerrechtliche Einordnung vornehmen.
Herr Tufik-Nier.
Herr Fischer, Sie betonen ja immer wieder Israels Recht auf Selbstverteidigung, gestehen das Recht auch Syrien zu. Also hat Syrien das Recht, sich gegen diese Angriffe zu wehren? Oder sagen Sie einfach, nee, die sollen einfach das so über sich ergehen lassen?
Ich habe ja schon gerade gesagt, dass mir noch nicht einmal bekannt ist, ob es in dieser Frage nicht möglicherweise sogar einen Austausch zwischen Israel und den syrischen Akteuren gibt. Denn am Ende muss man ja sehen, dass sowohl Israel als auch die HTS beispielsweise gegen die Hisbollah gekämpft haben, dass beide gegen den sozusagen syrischen gegen die syrische Armee vorgegangen sind. Insofern sind es Fragen, die ich hier nicht beantworten kann. Und was zum Beispiel die Zerstörung der Chemiewaffen angeht, da waren ja diejenigen, die jetzt die Macht in Damaskus übernommen haben, auch diejenigen, die besonders unter ihrem Einsatz gelitten haben. Von daher sind das Fragen, die Sie zunächst mal an die neuen syrischen Vertreter stellen müssen, wie Sie die Entwicklung selber einschätzen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht hat Israel keinen Völkerrechtsbruch begangen. Das ist einfach.
Ich habe ja vorhin gesagt, das Vorgehen wirft sicher völkerrechtliche Fragen auf, aber ich bin nicht in der Lage, das vollständig für Sie einzuordnen, weil mir die Umstände des Vorgehens nicht bekannt sind.
Frau Klaßmann.
Zum gleichen Thema, Herr Fischer. Wie beurteilen Sie die neue Lage in der syrischen Provinz Deir ez-Zor, wo es ja noch Kämpfe gegeben hatte? Und warum ist der Bundesregierung hier erneut das passiert, was im Untersuchungsausschuss Afghanistan schon kritisiert worden war, nämlich dass BND und Auswärtiges Amt sehr langsam im Fall einer neuen Entwicklung reagiert haben? Ich habe am Samstag noch nachgefragt, um 18 Uhr, da wurde ich auf das Sprecherzitat vom Freitag zurückverwiesen. Das entbehrt nicht einer gewissen Absurdität. Wann will die Bundesaußenministerin hinreisen nach Syrien? Was wäre eine Voraussetzung für einen solchen Besuch?
Frau Klaßmann, ich glaube, wir gehören in der Tat zu denjenigen, die besser als andere vorausgesehen haben, dass die Dinge in Syrien in Bewegung sind. Das war ja einer der Gründe auch, warum wir uns den Versuchen widersetzt haben, das Assad-Regime anzuerkennen und die Beziehungen zu normalisieren, weil wir wussten, dass dieses Regime hohl ist und sozusagen in großen Schwierigkeiten ist. Wir haben alle, Sie haben das auch gesehen, beobachtet, dass die Hisbollah ihre Kämpfer abgezogen hatte. Wir haben gesehen, dass Russland auf seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine fixiert ist. Insofern, würde ich mal so sagen, hat uns das nicht vollständig überrascht. Es war nur so, dass sie den jeweiligen akuten Zeitpunkt nicht voraussehen können. Es ist so, wenn ich ein Bild nur benutzen soll, die syrische Suppe hat gekocht, es war aber unklar, wann sie überkocht. So, und ich glaube, dass sie gekocht hat, das haben wir sehr, sehr gut gesehen. Insofern haben wir uns auch vorbereitet, was Sie auch daran sehen, dass wir heute mit einem 8-Punkte-Plan, der ja auch nicht aus dem Nichts kommt, an die Öffentlichkeit gegangen sind und den mit unseren Partnern teilen und abstimmen. Insofern würde ich diesen Vorwurf in dieser Weise zurückweisen und dass wir uns Samstag um 18 Uhr nicht zu einer dynamischen Entwicklung äußern, von der wir wissen, dass sie am nächsten Morgen schon überholt ist und wir davon ausgehen konnten am Samstagabend, dass Herr Assad Sonntagmorgen nicht mehr in der Stadt sein wird. Das liegt, glaube ich, auf der Hand, weil wir uns sozusagen in diesen paar Stunden, glaube ich, keinen Gefallen getan hätten und Ihnen letztlich auch nicht, wenn wir mit einem neuen Statement auf den Markt gegangen wären. Insofern würde ich das auch noch mal klarstellen. Und was wir zur Türkei sagen, auch da hat sich die Ministerin geäußert. Zum einen ist sie auf die Zehntausenden Kurdinnen und Kurden eingegangen, die auf der Flucht sind und auch Angst vor einem Sturm auf Kobane haben. Und sie hat begrüßt, dass es nun anscheinend zu einem Waffenstillstand zwischen den türkisch unterstützten Milizen und der kurdischen SDF gekommen ist und hat erklärt, dass es bei aller Vorsicht und ohne zu wissen, ob das abschließend belastbar ist, doch eine gute Nachricht erst einmal.
Dann gab es noch die Fragen zu den Reiseplänen.
Zu was?
Ob die Ministerin Reisepläne hat, wenn ich das jetzt...
Also, Sie wissen ja, dass wir Reisen erst ankündigen, wenn sie tatsächlich vor der Tür stehen. Aber in dem 8-Punkte-Plan ist tatsächlich auch ein Punkt zu unserer Präsenz. Und wir haben zwei Dinge gemacht. Zum einen ist Staatsminister Lindner zum Syrien-Koordinator im Auswärtigen Amt benannt worden. Er wird sich jetzt auf den Weg in die Region machen und war ja am Wochenende auch schon in der Region bei der Manama-Konferenz. Und Sie wissen ja, da waren alle relevanten Spieler vor Ort und hat dort auch Gespräche geführt. Und gleichzeitig bereiten wir eine erste Reise auf Ebene der Kolleginnen und Kollegen in Richtung Damaskus vor.
Gut. Nachfrage?
Ja, genau. Also erstmal wollte ich klarstellen, ich hatte um eine Antwort bis Sonntag 11 Uhr gebeten, weil ich
die
ahnte...
Die haben Sie ja auch bekommen, um 11.15 Uhr
weil
oder
ich
so.
Ahnte, dass es eine dynamische Lage sein würde. Aber es gab ja auch, sage ich mal, vom BND auch einen Vortrag. Und im Afghanistan-Untersuchungsausschuss war eben ja auch rausgekommen, dass der BND eine mögliche Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan vorhergesehen hat, aber eben den Zeitrahmen falsch eingeschätzt hatte. Und da würde ich sagen, sehe ich hier durchaus eine Parallele. Diese Erkundungsmission dient die einer möglichen Wiedereröffnung der Botschaft?
Ich glaube, erstmal ist es wichtig, jetzt Kontakte auf persönlicher Ebene dort zu treffen, die Lage zu sondieren, vielleicht auch mal nach unseren Liegenschaften zu schauen und zu schauen, in welchem Zustand die sind. Und ich glaube, wenn wir sozusagen die erste Reise abgeschlossen haben und sich die Lage weiter stabilisieren sollten, werden sich dann auch weitere Fragen stellen. Aber ich würde davon ausgehen, dass zunächst einmal das eher im Rahmen der Pendeldiplomatie möglicherweise von Beirut aus bedient wird, bevor man wieder zu einer permanenten Präsenz kommen kann in einem Land, das ja immer noch von großer Unsicherheit geprägt ist.
So, ich habe als Nächsten jetzt Herrn Delfs, dann hat sich noch Herr Baschai zu dem Thema gemeldet. Und alle, die ich schon genannt habe, habe ich auch notiert. Und dann würde ich das Thema auch gerne verlassen, weil wir noch andere Themen haben. Herr Delfs hat das Wort.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit. Und zwar, die Innenministerin hat sich ja vorhin zu dem Thema geäußert, was Ihr Sprecher ja auch schon erwähnt hatte und der Sorge Ausdruck verliehen, dass im Grunde genommen auch viele Arbeitskräfte, syrische Arbeitskräfte ja zurückgehen könnten und dann hier auch ein neuer Fachkräftemangel gerade im medizinischen Bereich entstehen könnte mit den Ärzten, die syrische Ärzte, die hier arbeiten. Meine Frage wäre, welche Sorge überwiegt denn nicht bei dem Bundeskanzler oder welche ist größer, dass man sozusagen jetzt syrische Arbeitskräfte verliert, weil die jetzt möglicherweise zurückgehen? Oder die Frage, wie viel Flüchtlinge kann man jetzt eigentlich, illegale Flüchtlinge kann man jetzt abschieben nach Syrien? Also es ist ja auch ein Thema für ihn gewesen in den vergangenen Wochen, wie man Flüchtlinge hier wieder in ihre Heimatländer zurückschickt. Also was ist für ihn sozusagen die Priorität?
Also zum ersten Mal ging es, glaube ich, dem Bundeskanzler zunächst einmal um die Rückführung von straffällig gewordenen, also von Straftätern, die in ihre Heimatländer zurückgeführt werden müssten. Wenn Sie um illegale Flüchtlinge, glaube ich, diesen Begriff, den kennt das deutsche Recht nicht, wenn wir um irreguläre Migration sprechen, also Menschen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben und die aufgrund der verwaltungsrechtlichen Verfahren auch das anerkannt sind, dann sind das keine Fachkräfte, die hier arbeiten könnten oder dürften. Das ist so und insofern würden sie auch nicht unter den Punkt fallen. Und dann habe ich ja versucht, am Anfang sehr deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht sofort über den 5. Schritt reden sollten, weil wir überhaupt nicht wissen, ob wir den 2. und 3. Schritt gehen können in Syrien. Wie die Entwicklung ist, das werden wir jetzt sehen. Da versuchen wir uns einzubringen nach Kräften. Der Bundeskanzler hat gestern ausführlich mit dem türkischen Staatspräsidenten telefoniert. Er hat mit dem französischen Staatspräsidenten dazu einen Tag vorher telefoniert. Das ist eine hochvolatile Situation. Auch da noch einmal, es sind ja nicht nur der Bundesnachrichtendienst, wenn ich das Frau Klaßmann noch mal sagen darf, sondern alle internationalen Dienste waren überrascht über die Schnelligkeit der auch wie schnell die Truppen in Syrien selber nicht gekämpft haben. Also das ist bei weitem jetzt kein, man kann das immer auch durch die nationale Brille sehen und sagen, das ist aber besonders schlecht, aber es ist eine Dynamik ist dort entstanden, die die wenigsten in der Dynamik vorausgesehen haben. So, zurückkommen auf den fünften Schritt, nicht gehen vor dem zweiten, das müssen wir jetzt sehen. Insofern sind das Fragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls miteinander diskutiert werden könnten, aber zum jetzigen Zeitpunkt uns eigentlich nicht weiterführen und deswegen würde ich mich da auch nicht ausführlicher dran beteiligen wollen.
Herr Deffs, vielleicht ganz kurz noch von mir dazu, weil Sie sich ja vor Anfang Ihrer Frage auf die Bundesinnenministerin bezogen haben. Die Bundesinnenministerin macht natürlich genau die gleiche Differenzierung, die Herr Hebestreit gerade gemacht hat. Also zwischen Arbeitskräften, Fachkräften, die längst hier sind, die gut integriert sind. Übrigens viele auch eingebürgert worden sind inzwischen. Da sind die Einbürgerungszahlen deutlich gestiegen, weil Menschen, die jetzt ja ungefähr 9, 10 Jahre hier sind, gut integriert sind. Das heißt, über die sprechen wir ja gar nicht. Aber auch in dieser Community sollten wir keine große Verunsicherung verursachen. Auch das hat Herr Hebestreit ja gesagt. Und dieser Bereich der Arbeitskräfte, Menschen, die legal hier sind, der ist absolut zu trennen von der Frage der irregulären Migration, derjenigen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, ihres vielleicht sogar verloren haben, von Straftätern, wo wir natürlich auch dahingehend die Lage in Syrien genau beobachten, ob Abschiebungen wieder möglich werden. Das prüfen wir ja seit geraumer Zeit. Richtung Afghanistan ist es uns gelungen, Richtung Syrien prüfen wir das noch, was mögliche Wege sein können, auch Straftäter, Gefährder wieder abzuschieben. Das heißt, es geht ja um all diese verschiedenen Bereiche und insofern auch einen differenzierten Blick darauf. Und insofern kann man sozusagen die große Gruppe der Syrer, die nach Deutschland gekommen sind in den letzten 10 Jahren, überhaupt nicht über einen Kamm scheren, sondern muss sich sehr differenziert anschauen, wie gut integriert sind diese Menschen, wie sind die Verhältnisse, wer hat Rückkehrperspektiven, wer hat sehr gute Bleibeperspektiven in Deutschland. Also da ist wirklich ein differenzierter Blick nötig.
Noch kurze Nachfrage. Ja. Vielleicht wurde das auch schon gesagt, aber gab es eigentlich schon Versuche, Kontakt mit den neuen syrischen Machthabern aufzunehmen seitens der Bundesregierung, also Auswärtiges Amt oder Kanzleramt oder so?
Ich habe ja schon in der letzten Bundespressekonferenz gesagt, dass wir alle unsere Kontakte in Richtung Syrien aktiviert haben. Und Sie wissen, dass der Umgang mit der HTS nicht ganz einfach ist, aber es gibt zumindest Mittel und Wege, auch mit diesen zu kommunizieren. Und Sie können davon ausgehen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Syrien-Team auf allen Ebenen aktiv sind, um sich zum einen ein Lagebild zu verschaffen und zum anderen die Entwicklung in Syrien in eine positive Richtung zu befördern.
Herr Jessen.
Ja, Frage geht an Herrn Keil. Sie hatten vorhin gesagt, dass Geflüchtete selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit hätten, zurückzukehren. Die Frage aber war gewesen, ob bei einer solchen Rückkehr automatisch der Schutzstatus oder der Status als Geflüchtete in Deutschland dann damit verschwunden ist. Im Fall Afghanistan, Stichwort Urlaub in Afghanistan, war das ja eine Debatte. Haben wir es nicht jetzt mit einer Situation in Syrien zu tun, wo es sehr vernünftig sein könnte, dass Menschen, die hier als Geflüchtete sich aufhalten, sagen, ich würde gerne mal gucken, wie die Verhältnisse vor Ort sind und ob ich dann dauerhaft zurückgehen kann?
Ja, also erstmal habe ich ja die faktischen Schwierigkeiten hoffentlich nicht vergessen zu betonen, sondern es geht ja erstmal darum, dass natürlich Menschen sozusagen das individuelle Recht haben, sich frei zu bewegen und auch in Richtung ihrer alten Heimat frei zu bewegen. So, das kann sich auf den Schutzstatus auswirken, wenn es sozusagen eine längerfristige Rückkehr ist, was sich in der Regel nicht auswirkt. Zum Beispiel ist, wenn jemand in seine Heimat zurückkehrt, um an einer Hochzeit oder einer Beerdigung oder ähnlichen sozusagen wichtigen Familienfeiern oder ähnlichem teilzunehmen, dann ist das sozusagen ein kurzfristiger Besuch. Ich denke auch, dass es sozusagen auf den Schutzstatus und die Festigkeit des Schutzstatus ankommt, wenn dann die Frage ist, wie lange kann jemand in sein Land zurückkehren, ohne den Schutzstatus zu verlieren. Insofern muss man auch das differenziert betrachten.
Das heißt also, ich verstehe Sie so, es gibt kein automatisches Streichen des Schutzstatus durch das BAMF, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt mal zurück nach Syrien. Es gibt kein automatisches Streichen. Verstehe ich das richtig?
Also automatisch sowieso nicht, sondern wenn, dann kommen ja Widerrufsverfahren in Betracht, die auch sehr aufwendig sind. Und in der Regel setzen die vor allem voraus, dass es eine dauerhaft sichere Lage gibt in dem Staat, in den Menschen zurückkehren. Also nicht nur sozusagen eine Stabilisierung über wenige Tage, sondern auch eine längerfristige, wo man sagen kann, diesen Menschen droht keine Gefahr für Leib und Leben. Und das ist der Maßstab für etwaige Widerrufsverfahren.
Herr Ratz.
Danke, genau dazu. Also in der Türkei ist es ja offenbar so, wenn ein syrischer Flüchtling das Land Richtung Syrien verlässt, muss die Person Papiere abgeben und hat damit keine Möglichkeit mehr, auf Grundlage dieser Papiere zurückzukehren. Das ist also in Deutschland nicht der Fall.
Also zur türkischen Rechtslage kann ich nicht sagen, Herr Ratz. In Deutschland ist es so, dass bei einer tatsächlich längeren Rückkehr in die Heimat man den Schutzstatus verlieren kann. Aber dass es gängige Ausnahmen gibt, die habe ich ja genannt. Also beispielsweise, wenn man an einer Beerdigung im Familienkreis oder Ähnlichem teilnimmt, dann verliert man darüber nicht den Schutzstatus.
Aber das ist zeitlich dann nicht befristet.
Also ich kann es gerne nochmal nachfragen, ob es dazu sozusagen noch genauere Regeln gibt. Ich kenne das mit diesen sogenannten sozial adäquaten Gründen für eine vorübergehende Rückkehr in die Heimat. Das habe ich ja gerade beschrieben. Ich glaube nicht, dass es da feste Fristen gibt, aber letztlich muss man natürlich sehen, dass jemand, der längerfristig in die Heimat zurückkehrt, damit natürlich auch zeigt, dass er seinen Lebensmittelpunkt wieder dahin verlegen kann und möchte.
Herr Jung.
Ich hätte noch mal eine Frage zu den militärischen Aktivitäten in Syrien, Herr Fischer, ebenfalls Herr Stempfle. Die Amerikaner bombardieren ja auch angeblich ISIS-Stellungen, wie die Amerikaner sagen. Das passiert ja im Rahmen der Operation Inherent Resolve. Da ist ja die Bundeswehr Teil davon. Also beim Bundestagsmandat Counter-Dash ist das Teil. Heißt das, dass die deutsche Luftwaffe gerade bei den Angriffen der Amerikaner in Syrien hilft? Können Sie das mal erklären?
In der Tat haben wir Soldaten im Irak stationiert und in Jordanien. Da sind insgesamt rund 300 Soldaten, die zwei wesentliche Aufgaben in der Tat haben, nämlich das Wiedererstarken des IS zu verhindern und den Irak zu stabilisieren. Das sind die beiden Hauptaufgaben. Dazu zählt zum Beispiel, dass es zum Fähigkeitsaufbau der irakischen Streitkräfte kommt, all solche Dinge. Und dafür ist unser Kontingent da vor Ort.
Das heißt, die Luftwaffe oder die Bundeswehr hilft nicht bei den Bombardierungen jetzt in Syrien der Anti-ISIS-Koalition, denen sie angehört. Das können Sie ausschließen. Das hat die Bundeswehr ja in der Vergangenheit getan.
Ich kann nicht beurteilen, ob es Bombardierungen der USA in Syrien gibt.
Doch, das haben die Amerikaner ja selbst gesagt. Die letzten Tage, 75.
Genau, also ich habe deutlich gemacht, dass wir bei den beiden Einsätzen beteiligt sind. Operation Inherent Resolve haben Sie angesprochen. Die NATO-Mission Irak, da sind unsere Soldaten dabei und ich betone nochmal, worum es geht. Es geht darum, den Irak zu stabilisieren in einer schwierigen Situation, wo es um den Irak herum gerade viele Herausforderungen gibt. Und das ist die Aufgabe der Soldatinnen und Soldaten.
Ganz schnell, dann.
Aber vielleicht können Sie das mal prüfen, und Herr Fischer, vielleicht können Sie das uns da helfen. Also die Bundesregierung hat ja selber geschrieben, dass die Bundeswehr durch Beiträge zur Operation Inherent Resolve der internationalen Anti-ISIS-Koalition unterstützt. Jetzt bombardieren die Amerikaner offiziell in Syrien ISIS-Stellungen. Können Sie sagen, ob die Bundeswehr dort in irgendeiner Weise beteiligt ist? Oder ist nachher?
Also das eine ist, die Amerikaner in der Tat haben ja auch bekannt gegeben, dass sie gegen ISIS vorgehen. In welchem rechtlichen Rahmen die Amerikaner das unternehmen, das weiß ich nicht. Aber sie können sicher sein, dass die Bundeswehr immer im Rahmen ihres vom Bundestag vorgegebenen Mandats handelt.
So, ich muss leider ein bisschen auf die Zeit gucken. Herr Baschai hat das Wort als Nächster noch zu Syrien.
Ja, danke schön. Ich wollte noch mal auf die Angriffe Israels in Syrien eingehen. Es gibt mittlerweile Berichte, dass israelische Panzer vor den Toren Damaskus stehen. Betrachtet die Bundesregierung diesen Einsatz, diese Angriffe auf Syrien als ein Angriff auf die territoriale Integrität und Souveränität Syriens und fordern Sie, dass Israel seine Truppen aus Panzer und Truppen aus Syrien zurückzieht?
Zu den Fragen habe ich mich vorhin schon geäußert.
Gut. Frau Schmiekermann, Sie hatten auch noch mal eine Nachfrage, ja? Und dann würde ich das Thema verlassen.
Vielen Dank. An Herrn Keil noch mal die Frage, was Straftäter betrifft. Ist es nicht sowieso so bei verurteilten Straftätern, dass
Sie müssen ins Mikro sprechen.
Ich versuche es.
Danke.
Dass verurteilte Straftäter ohnehin 2/3 der Strafe, zu der sie verurteilt wurden, hier in Deutschland verbüßen müssen?
Bei Haftstrafen ist das so, dass in der Regel die Hälfte bis 2/3 in Deutschland zu verbüßen sind und danach eine Abschiebung aus der Haft heraus in Betracht kommt. Dem muss dann die jeweilige Staatsanwaltschaft zustimmen, wenn ich das richtig weiß. Genau das ist bei den Abschiebungen nach Afghanistan im August geschehen. Da sind mehrere der schweren Straftäter, die da nach Afghanistan abgeschoben worden sind, direkt aus der Haft abgeholt worden und abgeschoben worden. Dem hat die Justiz in diesen Fällen zugestimmt. In Haftfällen ist das so. Ansonsten kommt es auf die Schwere der Straftat an, ob man damit dann auch sein Aufenthaltsrecht verliert. Das ist aber von der Bundesregierung in verschiedenen Gesetzen erheblich verschärft worden, sodass in viel mehr Fällen inzwischen die Ausweisung und damit auch die Abschiebung droht.
Dankeschön. Jetzt machen wir einen ganz harten Schnitt und gehen ins Inland, weil ich Fragen habe zur Mehrwertsteuer von Frau Glasmann, Herrn Jahn und Herrn Delfs. Wer will anfangen? Frau Glasmann.
Vielleicht erübrigt sich das andere schon. Ist auch ganz kurz. Ich wüsste gerne, ob der Kanzler beabsichtigt, das in dieser Legislaturperiode noch einzubringen oder ob das eher eine Wahlkampfansage ist.
Nein, der Bundeskanzler hat das gestern im Rahmen eines Interviews geäußert. Er kennt auch die parlamentarischen Rahmenbedingungen der aktuellen Regierung und deswegen ist das etwas, über das dann in den kommenden Wochen, wenn denn der Wahlkampf anfängt, diskutiert wird und nicht mehr aktuell.
Weitere Versuche dazu? Herr Jahn?
Ja. Ja, meine Frage würde sich in der Sache an das Finanzministerium richten, und zwar, ob Sie schon mal durchgerechnet haben, wie die Einnahmeverluste des Bundes wären, wenn es denn zu dieser Absenkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel käme und wie hoch die dann wären, die Einnahmeverluste.
Herr Keller.
Ja, da kann ich Ihnen keine pauschale Summe sagen. Das ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig. Wie wird das weitergegeben? Wie würde sich der Konsum entwickeln? Deswegen kann ich Ihnen da keine konkrete Zahl nennen.
Herr Delfs noch oder hat sich erledigt? So, dann kommen wir zu einer Reihe von anderen Themen, die ich auch noch gesammelt habe. Und Frau Romanitsch hat das Wort. Moment, jetzt.
Davor das, ja.
Jetzt habe ich
es. Ja, guten Tag. Es ist eine Frage an das Bundesumweltministerium.
Wenn Sie eine Sekunde dem Bundesumweltministerium Zeit geben, sich zu positionieren, dann ist es auch etwas leichter zuzuhören.
Herr Stolzenberg, Sie kennen die aktuellen Berichte von der Deutschen Welle und ZDF zum Thema Milliardenbetrüge im Kontext CO2-Emissionshandel mit Klimaprojekten in China. Meine Frage dazu wäre, welche Konsequenzen zieht das Umweltministerium aus diesem Milliardenbetrug?
Sie sprechen die Betrugsverdachte an. In Bezug auf die Anrechnung auf die THG-Quote gab es die Erfüllungsoption sogenannte UER-Projekte. Das Umweltbundesamt und auch die Berliner Staatsanwaltschaft gehen dem Ganzen nach. Deshalb spreche ich bewusst immer noch von mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten. Wir müssen diese Ermittlung abwarten. Und es ist jetzt an der Stelle nicht richtig, den Ermittlungen irgendwie vorzugreifen. Deshalb kann ich das an der Stelle nicht kommentieren, was sozusagen diese konkreten Ermittlungen angeht. Das Wichtigste ist, dieses betrugsanfällige System der UER-Anrechnung ist längst beendet worden. Im Januar diesen Jahres hat das Bundesumweltministerium einen entsprechenden Entwurf vorgelegt. Seit 1. Juli ist es nicht mehr möglich, diese an Erfüllungsoptionen anzurechnen. Das ist die wichtigste Option. Und nun ja, gilt es noch weiterhin, Betrugsprävention zu betreiben, das zu verbessern. Das wäre möglich gewesen im Rahmen der RED3-Novelle, aber wie Sie ja wissen, angesichts der vorzeitigen Neuwahlen werden wir da keine Zeit mehr für haben. Das Wichtigste ist, dass wir uns darum bemühen, im Bundestag quasi eine Änderung auf den Weg zu bringen, die dazu eine Änderung dazu auf den Weg zu bringen, die es ermöglicht, dass staatliche Kontrolleure oder Akteure vor Ort Anlagen überprüfen können. Das war ja ein wichtiger Punkt in diesem Kontext, den Sie ansprechen. Und wir möchten eben tatsächlich jetzt etwas auf den Weg bringen, was eben da sofort hilft, dass eben künftig all jene, die weiterhin erneuerbare Kraftstoffe und also Erfüllungsoptionen auf die THG-Quote anrechnen lassen wollen, dass eben sichergestellt ist, dass staatliche Akteure eben die Anlagen vorher eben in Augenschein nehmen konnten.
Danke. Nachfrage dazu oder?
Zu dem Thema nicht mehr.
Also dann, ich versuche es jetzt ein bisschen gerecht zu verteilen. Frau Lehmann hat eine andere Frage zu einem anderen Thema.
Ja, nochmal zur Vertrauensfrage an Herrn Hebestreit. Ist Ihnen bekannt, ob der Kanzler die jetzt schon eingereicht hat, den Antrag? Und geht er in jedem Fall davon aus, dass er die verliert? Oder bereitet er sich möglicherweise auch auf ein Szenario vor, dass er die mit Hilfe möglicherweise von AfD-Abgeordneten auch gewinnen könnte?
Frau Lehmann, das ist ja eine sehr gewichtige Frage. Gehen Sie davon aus, dass Ihnen das nicht verborgen bleiben wird, wenn er es getan haben wird? Wir haben jetzt 14.06 Uhr auf meiner Uhr und insofern vermute ich, es gibt eine, nein, ich weiß, ich vermute es, ich weiß, dass es um 14.45 Uhr eine Einladung zu einem Statement im Bundeskanzleramt geben wird. Und ich glaube, bis dahin wird dann auch eingereicht worden sein, wonach Sie gefragt haben.
Okay, und der zweite Teil?
Und der Bundeskanzler ist grundsätzlich, wie Sie ja auch aus den letzten Wochen gemerkt haben, auf alle Szenarien vorbereitet. Aber ich glaube, das gehört zu den Themen, das hatten wir hier schon vor einigen Wochen in der Bundespressekonferenz, ein Szenario, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, dass aus Reihen der Opposition große Mengen an Stimmen für den Kanzler abgegeben würden, um dann ihm die nötige Kanzlermehrheit zu bescheren.
Keine weiteren Fragen dazu. Dann Herr Delves hat noch was zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn ich das
genau
richtig
ja
sehe.
Ein bisschen klingt jetzt zunächst ein bisschen abseitiges Thema. Ich weiß nicht, ob das Hebestreit oder.
Aber vielleicht können wir es ein bisschen straffen, weil hier sind noch reichlich.
Ja, ich mache schnell.
Wie
genau.
Abseitig
also
das ist,
es geht. Es geht um den Iran und Vereinigte Arabische Emirate. Da gibt es drei kleinere Inseln im Persischen Golf, die ja zwar klein sind, aber wichtig für den Ölhandel und die umstritten sind schon, glaube ich, jahrzehntelang zwischen Iran und Vereinigte Arabische Emirate. Können Sie da, und wo jetzt der Streit nochmal wieder neu angefacht worden ist, können Sie da mal ganz kurz erläutern, wie eigentlich die Position der Bundesregierung zu dem Thema ist?
Ja, die Position der Bundesregierung zu diesen drei tatsächlich sehr kleinen Inseln im östlichen Persischen Golf ist klar. Die Bundesregierung unterstützt eine einvernehmliche und friedliche Lösung von Differenzen um die drei Inseln im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emirate durch bilaterales Engagement auf Grundlage des Völkerrechts.
Wunderbar. Herr Jahn, zum Kirchenasyl.
Ja, die Frage würde sich an das BMI richten, Herr Kall. Geht um Kirchenasyl. In Bremen gibt es vermehrt Fälle von Kirchenasyl. Pro Kopf sind es oftmals so viele wie nirgends sonst in Deutschland. Das führt dazu, dass geplante Abschiebungen zum Beispiel nach Finnland oder Spanien nicht stattfinden. Wie blickt das BMI auf diese Praxis des Kirchenasyls?
Ja, also erstmal ist das eine Sache der Länder, die ja für das den Vollzug des Aufenthaltsrechts, also aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zuständig sind. Insofern müssen wir da an die Bremer Behörden verweisen. Das war Thema bei der Innenministerkonferenz Ende vergangener Woche und ist auch in der Abschlusspressekonferenz am Freitag besprochen worden. Da hat die Bundesinnenministerin auch gesagt, dass sie natürlich großen Respekt vor der humanitären Aufgabe der Kirchen hat und den humanitären Aufgaben, die Kirchen auch im Rahmen des Kirchenasyls wahrnehmen und dass solche Situationen sozusagen im guten Dialog zwischen den Kirchen und den Ländern, die eben solche aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen zu treffen haben, da gute Wege miteinander im Dialog gefunden werden müssen und hat sich darüber hinaus nicht dazu positioniert, weil es eben auch eine Aufgabe der Länder ist und wie gesagt auch im Respekt vor den Kirchen.
Okay, wunderbar. Herr Warbeck, den hatte ich notiert mit einer Ausstellung des Auswärtigen Amtes oder Rumänien?
Ich würde Rumänien vorziehen.
Rumänien, dann Rumänien.
Genau. In Rumänien hat das Verfassungsgericht ja nach Klagen auf Grundlage von bisher kaum zu verifizierenden Geheimdienstinfos über angeblich russische Einflussnahme via TikTok-Videos den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl annulliert. Die als proeuropäisch geltende liberale Stichwahlkandidatin Laconi nannte die Entscheidung illegal. Der Gewinner des ersten Wahlgangs, Georgescu, sprach von einem Staatsstreich. Und in den bisher veröffentlichten Geheimdienstinfos ist von Russlands Akteur auch gar nicht die Rede. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie die Bundesregierung denn auch eingedenk der anstehenden Bundestagswahlen die Annullierung einer Wahl mit Verweis auf eine TikTok-Kampagne politisch so bewertet.
Ich glaube, ich würde mich jetzt von hier aus schwer tun, mich zur verfassungsmäßigen Ordnung Rumäniens zu äußern. Es hat eine Entscheidung des Verfassungsgerichts gegeben, die, wie alle Entscheidungen von Verfassungsgerichten auch zu befolgen ist. Und sagen in diesem Sinne ist die rumänische Justiz zu dem Schluss gekommen, dass es zu einer Wahlbeeinflussung im ersten Wahlgang gekommen ist und hat die entsprechend aus ihrer Sicht notwendigen Entscheidungen getroffen.
Nachfrage?
Ja, zum einen bei den Kollegen der Deutschen Welle wird das rumänische Verfassungsgericht als verlängerter Arm des politischen Establishments bezeichnet, beim Deutschlandfunk als Handlanger der Sozialdemokratischen Partei. Uns wird schon aufgewertet, dass es da einiges an Probleme politischer Einflussnahme gab. Jetzt bin ich lang genug in der BPK, um mich zu erinnern, dass sie entweder beim Machtstreit Maduro-Guaido sehr wohl auch sich sehr deutlich positioniert haben, auch bei Entscheidungen des Verfassungsgerichts in Caracas. Deswegen erkenne ich nicht ganz, wieso das jetzt im Falle von Bukarest so viel anders sein soll. Die Bundesregierung wird sich doch, das wird ja von vielen als ein historischer Akt bezeichnet, eine Meinung gebildet haben zu diesem wirklich einmaligen Vorgang der Komplettannullierung einer Wahl mit Verweis auf irgendwie ein paar tausend TikTok-Konten.
Also Herr Warbeck, Rumänien ist ein Rechtsstaat und eine Demokratie und da steht im Gegensatz zu der Ordnung, die wir in Venezuela sehen.
So, ich habe jetzt noch Herrn Jung, Herrn Delfs und Frau Romanitsch zu anderen Themen. Herr Ratz, Sie melden sich jetzt erst. Das war eine Mehrfachmeldung. Das habe ich dann nicht richtig zugeordnet. Gut, dann so und dann sind wir wirklich, dann laufen wir aus der Zeit. Herr Jung.
Ich hatte sogar ein Kabinettsthema vorhin noch.
Ein Kabinettsthema?
Neben einem angemeldeten Thema. Damit fange ich mal an, Herr Keil. In der Top-1-Liste steht Zustimmung zur Unterzeichnung des Vertrages zwischen der BRD und der Tschechischen Republik über die gemeinsame Staatsgrenze. Können Sie uns mal sagen, gibt es da einen neuen Grenzverlauf oder so?
Ja, darüber musste ich mich auch erstmal informieren. Das ist eine berechtigte Frage. Es gibt keinen neuen Grenzverlauf, aber es gibt aktuelle Geodaten und eine Digitalisierung von Geodaten, so dass man den bestehenden Grenzverlauf, der sich um keinen Millimeter verändert hat zwischen Deutschland und Tschechien, jetzt sozusagen im aktuellen, noch digitalen Kartenmaterial aktuell erfassen kann und insofern keine Änderung der Landgrenzen.
Gott sei Dank.
Herr Ratz.
Ja, zum Weimarer Dreieck hätte ich noch mal eine Frage, Herr Hebestreit. Der französische Präsident ist ja morgen in Warschau. Wieso hat man da dann nicht die Gelegenheit ergriffen, um ein Weimarer Dreieck auf Chefebene zu organisieren?
Ich kann da immer nur zu Terminen, die der Bundeskanzler hat, hier äußern und nicht zu Terminen, die der Bundeskanzler nicht hat. Sie können aber versichert sein, dass der Bundeskanzler sowohl mit dem Ministerpräsidenten Polens als auch mit dem französischen Präsidenten im engen Austausch ist. In dem Fall in Polen müssen wir noch berücksichtigen, dass es auch noch den Staatspräsidenten Duda gibt. Ich weiß nicht, in welchem Format das Weimarer Dreieck in der Regel tagt. Das ist immer mal wieder umstritten. Vielleicht ist das auch Teil Ihrer Antwort.
Gut, dann hatte ich Herrn Delfs noch.
Ja, das ist eine Frage ans Auswärtige Amt, Herr Fischer. China betreibt ja schon seit einigen Tagen Militärübungen vor der Küste Taiwans und jetzt heute wohl nochmal aktuell sehr massiv. Wie besorgt sind Sie da, dass das aus dem Ruder laufen könnte? Und ja, was halten Sie von dieser Provokation?
Ja, wir haben genau wie Sie die Berichte über das massive Aufkommen militärischer Kräfte Chinas rund um Taiwan mit Sorge zur Kenntnis genommen und verfolgen die Lage genau. Stabilität und Frieden in der Straße von Taiwan und im südchinesischen Meer sind von strategischer Bedeutung für die regionale und globale Sicherheit und den Wohlstand, auch in Europa. Außenministerin Baerbock hat diesen Punkt bei ihrem jüngsten Besuch in Peking ja auch noch einmal klar unterstrichen. Und um es klar zu sagen, die derzeitigen militärischen Maßnahmen Chinas sind gefährlich, erhöhen die Spannung und das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße. Und wir erwarten von der Volksrepublik China als verantwortungsvollem internationalen Akteur, dass sie mit ihrem Verhalten zu Frieden und Stabilität in der Region beiträgt und die völkerrechtlich verbürgte Freiheit der Schifffahrt und der Luftfahrt unbedingt respektiert.
Nachfrage ist eigentlich jetzt, also die Chinesen machen das ja immer wieder, aber würden Sie jetzt sagen, von der Größe des Manövers oder Militärpräsenz, ist das außergewöhnlich oder ist das für Sie sozusagen noch im normalen Bereich?
Ich habe ja von einem massiven Aufkommen militärischer Kräfte Chinas rund um Taiwan gesprochen. Ich glaube, das beantwortet Ihre Frage.
Frau Romanitsch.
Eine Frage zu Georgien an das Auswärtige Amt oder Herr Hebestreit oder vielleicht beide. Und zwar, da gab es ja fast zwei Wochen lang proeuropäische Proteste, sehr intensive Proteste von den westlichen Politikern, haben sich ja nicht viele blicken lassen, bis auf Herr Orban. War das eine Überlegung vielleicht auch für Regierungspolitiker, mal in dieser Zeit Georgien zu besuchen? Und auch im Anbetracht dessen, dass die Europäische Union die Folterungen von Demonstranten für glaubhaft hält. Was können eigentlich Menschen in Georgien heute von Deutschland erwarten? Worauf können sie hoffen? Auf welche Hilfe?
Ich glaube, wir haben uns sehr klar zu den Ereignissen in Georgien geäußert. Vor wenigen Tagen gab es ja noch eine Erklärung der Außenministerinnen und Außenminister des Weimarer Dreiecks. Und es wird ja auch nicht entgangen sein, dass die Frage zum Umgang mit Georgien auf der Tagesordnung des Außenministerrats der Europäischen Union am nächsten Montag steht, wo wir uns über gemeinsame europäische Reaktionen Gedanken machen und überlegen, ob es jetzt angebracht ist, auch Maßnahmen zu ergreifen. Die werden dort jedenfalls diskutiert werden.
Kurze Nachfrage, aber war das eine Überlegung, auch vor Ort den Menschen die Solidarität zu zeigen und sich dort dahin zu reisen? Das ist ja in solchen Situationen öfter der Fall, dass man das tut.
Naja, wir überlegen natürlich immer, wo wir hinreisen und wie wir reisen. Die Frage ist halt, welches Signal dann davon ausgeht und ob es in der Situation hilfreich ist oder nicht.
Sie hat noch eine andere Frage zu Russland.
Ja, und ob es aktuelle Entwicklungen zu dem verhafteten deutschen Staatsbürger in Russland gibt?
Ich habe Ihnen da nichts Neues zu berichten. Also wir bemühen uns weiterhin um konsularischen Zugang. Und Sie wissen ja, dass es sich bei dem Festgenommenen nach Angaben der russischen Seite um einen Doppelstarter handelt und es ist so, dass Doppelstaater letztlich von Russland nur als russische Staatsangehörige betrachtet werden und vor diesem Hintergrund uns im Regelfall der Zugang verwehrt wird. Nichtsdestotrotz ist es für uns ein deutscher Staatsbürger, der inhaftiert wird und wir wollen ihm unsere konsularische Unterstützung zukommen lassen und arbeiten daran. Aber wie gesagt, bin ich sehr hoffnungsfroh. Aber das gibt mir jetzt die Gelegenheit, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir eine Reisewarnung für Russland ausgesprochen haben, weil es dort immer wieder zu willkürlichen Festnahmen kommt. Und vor diesem Hintergrund würde ich denken, dass jeder oder jede, die sich mit dem Gedanken trägt, nach Russland zu reisen, vor auch nochmal in die Reise- und Sicherheitswarnung des Auswärtigen Amts schaut und möglicherweise dann auch von einer Reise absieht.
Ich habe jetzt Herrn Stempfle, der noch was nachtragen will, Herrn Jung, der noch eine ganz kleine Frage hat und Frau Glasmann, die auch noch eine ganz kleine Frage hat. Und ich kann es kurz aber machen. Wirklich,
ich habe eine Rückmeldung für Herrn
Jung. Ja, das habe ich vermutet. Da hat Herr Jung bestimmt auch noch eine Nachfrage.
Es gibt keine Beteiligung der Luftwaffe an dem von Ihnen genannten US-Einsatz.
Sie wollten aber noch eine andere, ganz kleine Frage stellen.
Noch einen davor.
So, jetzt.
Ja, eine Hebelstreit, und gehen wir jetzt an das Sportministerium. Wie bewertet denn der Bundeskanzler und die Sportministerin, dass der DFB bei der Abstimmung zur FIFA-WM in Saudi-Arabien für Ja stimmt? Also, dass ein deutscher Sportverband für eine Fußball-WM in Saudi-Arabien ist.
Ich glaube, unlängst hatten wir eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Insofern ist das, glaube ich, kein komplettes Novum. Aber ich habe mit dem Bundeskanzler dazu nicht weiter mich ausgetauscht. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir solche sportpolitischen Entscheidungen den dafür zuständigen Sportverbänden überlassen.
Frau Klaasmann.
Ja, was?
Das Sportministerium möchte auch noch was sagen.
Kurze Frage.
Moment, so. Jetzt gibt es noch eine Antwort.
Das auch das Sportministerium achtet die Autonomie des Sports. Insofern kommentieren wir die Entscheidung des DFB nicht. Und die Entscheidung des DFB ist mal nichts mit der Haltung der Bundesregierung zu tun, die wir ja insbesondere bei der Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland sehr deutlich gemacht haben, mit einer Menschenrechtserklärung, mit einer Nachhaltigkeitsstrategie zu den Ergebnissen. Das ist alles auch wissenschaftlich untersucht worden, haben wir uns letzte Woche geäußert. Da können Sie das nochmal nachsehen, dass das auch eine Wirkung hatte. Insofern sind für uns die Maßstäbe klar, an denen wir uns orientieren.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Frau Klaasmann.
Ja, ganz kurz nur, Herr Fischer, der Herr Lindner, Tobias Lindner, der ist Sonderkoordinator für Syrien. Ist das ein Amt oder ist das ein politisches Amt? Weil er hatte ja auch angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren will für den Bundestag.
Es ist zunächst mal eine Aufgabe, in der es darum geht, in der jetzigen Situation die Anstrengungen der Bundesregierung zu bündeln, die Anstrengungen des Auswärtigen Amts zu bündeln und vor allen Dingen in Richtung Region zu wirken.
Gut. Es folgt eine Pressekonferenz.
Keine Beförderung.
So. Das ist eben klar.
Gut, das war das Schlusswort für heute. Ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen geschafft. Und bitte um Nachsicht, dass ich hier etwas Gas gegeben habe zum Ende, aber es folgt eine Pressekonferenz und diese schließe ich jetzt.